Hello everyone.
Hallo zusammen und willkommen bei Eisberg voraus. In einer kranken und sterbenden Welt ist es wichtig, den Menschen die Botschaft der Hoffnung zu vermitteln. Aber wie kann man das tun? Heute wollen wir über die Gesundheitsarbeit sprechen und darüber, wie man sie aufbauen kann. Heute habe ich Michael und Neil bei mir. Danke, dass du gekommen bist.
Ist mir ein Vergnügen.
Du warst schon einmal hier, aber ich möchte dich trotzdem noch einmal kurz vorstellen, damit unsere Zuschauer wissen, wer du bist.
Michael O'Neill
trat 1977 den Siebenten-Tags-Adventisten bei. Er wechselte seinen Beruf vom Elektriker zum Missionar und gründete mit 30 Jahren sein erstes Gesundheitszentrum. Im Jahr 2016 gründete er in Australien eine politische Partei. Er ist seit 26 Jahren mit Barbara O'Neill verheiratet. Sie haben zusammen 8 Kinder und leben in New South Wales im Osten Australiens. Und nun heiße ich dich herzlich willkommen, Michael. Es ist schön, dass du wieder hier bist. Wir werden heute über die Gesundheitsarbeit sprechen und darüber, wie man sie aufbaut.
Vielen Dank, Ronny. Ich freue mich, hier zu sein.
Zunächst möchte ich dich fragen, wie lange du schon mit Gesundheitsarbeit oder mit Gesundheitszentren zu tun hast?
Gesundheitszentren leite ich schon seit 35 Jahren. Und ursprünglich hießen sie Sanatorien. Und wir haben unsere Gesundheitsarbeit aus den alten Sanatorien entwickelt, die von den Siebenten-Tags-Adventisten im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert ins Leben gerufen wurden.
Aber euer primäres Gesundheitszentrum befindet sich immer noch in Australien, oder?
Genau, ja. Wir haben dort ein Gesundheitszentrum. Und wir haben 2003 damit angefangen, also schon seit 20 Jahren. Und es heißt Misty Mountain Health Retreat. Das Grundstück, das ich gekauft hatte, hieß schon Misty Mountain. Barbara und ich haben dort unsere Gesundheitsarbeit begonnen, die wir bis heute, 20 Jahre später, fortführen.
Und wie groß ist es? Wie viele Gäste könnt ihr aufnehmen?
Nun, wir können etwa 18 Gäste gleichzeitig aufnehmen. Das Gelände ist 180 Hektar groß und hat insgesamt 17 Gebäude. Es ist wunderschön gelegen. Es liegt in den Bergen. Frisches Wasser kommt aus den Bergen und fließt direkt durch das Grundstück. Es ist unberührt. Wir haben frische Luft. Wir haben ein sehr gutes Klima. Bei uns gibt es keinen Schnee. Bei uns gibt es keine Extreme. Im Sommer wird es ein bisschen heiß, aber der Sommer ist auch unsere Regenzeit, also wird es nicht zu heiß.
Also ich hänge noch an diesen 180 Hektar. Das ist eine kleine Stadt in Deutschland.
Ja. Es macht natürlich eine Menge Arbeit, ein Grundstück dieser Größe instand zu halten. Aber wir haben Leute, die das tun. Und natürlich haben wir in unserem modernen Zeitalter eine Menge Maschinen, die das erledigen. Es klappt also.
Ihr habt sogar einen kleinen Bach, der vom Berg herabfließt.
Ja, wir haben diesen wunderschönen Bach. Er heißt Nulla Nulla Creek. Nulla Nulla ist der Name der Aborigines für eine Waffe, die sie benutzten. Sie haben sie in dieser Gegend hergestellt und so wurde der Bach nach der Waffe benannt. Er heißt also Nulla Nulla und er ist ziemlich berühmt. Einer unserer Nachbarn, der inzwischen verstorben ist, Slim Dusty, einer der berühmtesten australischen Country-Sänger, hat dort gelebt und den Ort besungen. Der Ort spielte eine Rolle in der australischen Geschichte und die meisten Leute kennen ihn.
Großartig. Wann hattest du die erste Idee oder den Traum, ein Gesundheitszentrum zu bauen? Wann war das? Du sagtest so vor 30, 35 Jahren?
Vor 35 Jahren. Ja, wir sind seit 35 Jahren dabei. Aber ich war sehr... Nachdem ich 1977 Siebenten-Tags-Adventist geworden war, engagierte ich mich sehr in der Jugendarbeit und reiste jahrelang durch das Land, um mich in der Jugendarbeit zu engagieren, weil ich selbst jung war. Ich wurde Adventist, als ich 20 Jahre alt war. Aber dann wurde mir klar, wie wichtig es ist, in der Gesundheitsarbeit tätig zu sein. Als ich dann mit meiner ersten Frau verheiratet war, zogen wir in die Berge und ich beschloss, anderthalb Jahre lang alles zu lesen, was von dieser Frau, Ellen G. White, geschrieben worden war, von der die Leute sprachen. Denn ich dachte mir, ich muss es wissen und ich wollte es verstehen. Also lasen wir jeden Abend. Wir wohnten in einer Einraumhütte. Nicht in einem Schlafzimmer, sondern in einer Einraumhütte, die keinen Strom hatte, bei Kerzenlicht, so wie wir hier ein paar Kerzen haben. Und ich saß und las. Ich habe also alle Zeugnisse gelesen. Die 9 Bänder von 1 bis 9. Ich las die gesamte Entscheidungsserie. Ich las so ziemlich alles, was ich in die Hände bekam. Der Weg zur Gesundheit, andere Bücher über die Gesundheitsbotschaft wie The Story of Our Health Message von Robinson. Und dadurch entstand in meinem Kopf ein Bild, das mich sehr inspirierte. Ich wollte ein Gesundheitswerk gründen oder in irgendeiner Weise an einem solchen Werk beteiligt sein.
Und du wurdest einfach durch das Lesen der Bücher inspiriert, sonst nichts. Nur durch das Lesen hast du es verstanden.
Ja, ich war mal bei einem Vortrag von einem pensionierten britischen Luftwaffenoffizier, der Adventist geworden war. Er sprach über die Notwendigkeit von Zentren in ländlichen Gebieten, die Stadt erreichen. Und so hatte ich hörte einiges, aber es war das Lesen. Und der Gedanke, der sich bei mir entwickelte, weil es in allen Schriften von Ellen White vorkommt. Und ich dachte, ja, das ist das, was ich tun muss. Danach zog ich also um. Ich verließ das Land und kaufte ein Grundstück in einer kleinen Stadt namens Emmerville in New South Wales. Ich kaufte ein kleines Haus, das wir renovierten und neu einrichteten. Zur gleichen Zeit erkrankte meine Schwester, die nur ein Jahr jünger war, sehr, sehr schwer an dem, was man Reizdarmsyndrom nennt. Damals war das noch ziemlich neu. Es war noch nicht so verbreitet wie heute. Und sie sagten, die einzige Lösung, die sie hätten, sei, ihren Darm herauszunehmen und durch einen Beutel zu ersetzen. Ich glaube, ich war 29 und sie war 28. Und ich liebte meine Schwester sehr. Und sie, ich dachte, das kann einfach nicht sein. Ich kannte einen Mann, der in New South Wales ein kleines Gesundheitszentrum gegründet hatte, und so brachte ich meine Schwester dorthin. Sie wurde vollständig geheilt. Und zwar von dem, was die Mediziner für unheilbar hielten und deren einzige Lösung es war, ihren Dickdarm zu entfernen. Und so hatte ich nun ein paar Notizen, wie das gemacht wurde. Und ich dachte, der Mann, der es leitete, war ein Chiropraktiker und hatte eine sehr gut laufende Praxis. Er leitete es nur für eine sehr kurze Zeit und dann kam ich nach Hause und dachte, jetzt weiß ich genau, was ich machen will. Ich will ein Gesundheitszentrum nach seiner Methode haben und ich will den Menschen helfen und mit Gottes Plan in Einklang sein.
Darf ich fragen, wie viele Jahre diese Behandlung bei deiner Schwester wirksam war?
Nun, meine Schwester ist jetzt 65 Jahre alt und hatte noch nie einen Rückfall, weil sie die Lebensstiländerungen, die wir beigebracht haben, einfach übernommen hat. Sie hatte nie einen Rückfall.
Und wie viele Jahre musste sie dafür im Gesundheitszentrum bleiben?
Sie war ungefähr 2 Jahre lang krank.
Und diese Zeit verbrachte sie im Gesundheitszentrum?
Nun, sie war krank. Dann kam sie zu uns und wir verbrachten nur 10 Tage im Gesundheitszentrum. Nach diesen 10 Tagen war sie vollständig geheilt. Also,
das klingt wie ein Wunder.
Nun, das Wunder ist, dass sich der menschliche Körper unter den richtigen Bedingungen selbst heilen kann. Es ist das Wunder der 8 Gesundheitsärzte. Und ich erkannte, dass Gott eingreift und wundersame Heilung bewirkt. Aber es gibt auch diesen Körper, den Gott geschaffen hat und in dem wir wohnen, der unter den richtigen Bedingungen die Kraft zur Heilung hat. Das habe ich selbst erlebt. Sie erlebte einen falschen Lebensstil, der gegen die Gesetze verstieß. Sie zahlte den Preis mit ihrer Krankheit. Als sie diese Lebensgewohnheiten korrigierte, wurde sie gesund. Und dann dachte ich, das ist eine wunderbare Möglichkeit, Menschen zu helfen. Ich wollte Menschen helfen. Außerdem ist es eine wunderbare Möglichkeit, die Botschaft der Hoffnung und des Evangeliums zu den Menschen zu bringen. Denn sie kommen zu uns und wohnen 1 oder 2 Wochen bei uns. Oder wie lange es auch immer dauert. Und natürlich können sie dann sehen, wie wir leben. Wir können mit ihnen reden, aber ja, so ist das passiert. Ich muss sagen, als das alles passierte, war ich noch ein bisschen unentschlossen. Denn es gab einen Mann in der Stadt, dem ich Christus bezeugen wollte, der mir gegenüber feindselig wurde. Also brannte er mein Haus nieder. Und dann dachte ich, okay, ich war unentschlossen, das Werk Gottes zu tun. Also nahm Gott das Instrument weg, das mir im Weg stand. Und das war mein Haus. Ich hatte mich darauf fixiert, dieses neue Haus zu bauen. Und jetzt hatte ich kein Haus. Alles, was ich hatte, war ein Stück Land. Ich hatte Schulden und einen Haufen Asche. Und ich dachte, naja, ich war nicht bereit, das zu tun, als ich die Mittel hatte. Also werde ich es jetzt ohne tun. Und wir haben es geschafft.
Nun ja, ich würde sagen, es funktioniert. Dein Zentrum läuft jetzt seit 35 Jahren. Ich würde also sagen, es ist sehr erfolgreich.
Nun, im Moment ist es erfolgreich. Aber es ist sehr wichtig für die Menschen, die hier zuschauen und vielleicht nicht wissen, was ein erfolgreiches Missionswerk ist. Wie man aus dem Nichts, wenn das Haus abgebrannt ist, man Schulden hat und pleite ist, zu einem erfolgreichen Missionswerk kommt. Also betete ich und sagte, Herr, ich war untreu. Ich habe mein Haus und alles andere über dein Werk gestellt. Was soll ich tun? Und dann hatte ich die Idee, eine Anzeige aufzugeben und nach einer Immobilie zu suchen. Und irgendwann meldete sich ein Mann bei mir und sagte, hör mal, mir gehört eine Mine. Dort wurde früher Zinn abgebaut, mit Büros und Gebäuden. Es ist nur eine Mine, die mitten im Nirgendwo liegt, aber der Zinnpreis war gefallen. Die Mine wurde geschlossen und er kaufte das Grundstück, um dort Schafe zu halten. Aber er hatte diese Gebäude, die einfach nur da standen. Und er sah meine Anzeige und ich bin hingefahren, um es mir anzusehen. Ich sagte, es ist perfekt, ich kann hier alles renovieren, ich kann es in ein Gesundheitszentrum verwandeln. Er sagte, gut, ich vermiete es dir für $10 pro Woche. Das war nichts, wow. Und ich dachte, ich kann sogar hierher ziehen und leben, weil ich kein Haus habe. Es war niedergebrannt. Und ich weiß noch, wie ich es mir ansah und zu ihm sagte, es muss gestrichen werden und repariert werden. Und ich dachte mir, naja, ich werde etwas Geld auftreiben und versuchen, es zu streichen und zu reparieren. Dann sagte er zu mir, oh, du feilst ja ganz schön. Er sagte, okay, ich bezahle dich für die Malerarbeiten und du besorgst die Farbe und alles, was du brauchst im Baumarkt, auf meine Rechnung. Also dachte ich, jetzt habe ich einen Ort, ich werde bezahlt und ich kann dieses ganze Gesundheitszentrum renovieren. Also, Gott hat dafür gesorgt, dass ich dafür bezahlt werde.
Und war das jetzt bereits in den Misty Mountains?
Nein, das war in Emmerville, wo ich zuerst gewohnt habe. Das war vor 35 Jahren. Das war also vor, naja, wie auch immer, vor 35 Jahren, 1988. Das war 1988. Wir haben also hart gearbeitet, gestrichen und geputzt und die Gebäude in ein schönes Gesundheitszentrum verwandelt. Wir hatten nicht viele Zimmer, aber wir fingen einfach an. Und dann haben wir Werbung gemacht. Ich kannte viele junge Leute in den Gemeinden. Ich druckte ein paar Flyer aus und sagte, Colin, kannst du für mich eine Briefkastenaktion machen? Also fingen wir an, in den Städten Briefkastenaktionen zu machen. Und die Leute kamen.
Was hast du den Leuten in diesen Briefen geschrieben?
Nun, wir haben geschrieben, dass es hier in Emmerville ein Gesundheitszentrum gibt. Es lag wohlgemerkt etwa 600 Kilometer von der Stadt entfernt, an einem sehr kleinen, abgelegenen Ort. Und ich erinnere mich an den ersten, der jemals kam. Sein Name war Joshua. Und er rief mich an und sagte, ich bin sehr krank, ich muss kommen. Ich sah deine Anzeige im Briefkasten. Und er sagte, ich werde einen Bus nehmen, den Greyhound, und zu euch kommen. Kannst du mich um diese und jene Zeit abholen? Und ich sagte ja und holte ihn ab. Als der Bus vorfuhr, kam der Fahrer und sagte, holst du diesen Joshua Bartley ab? Ich sagte, ja genau. Und er sagte, dann helf mir mal. Er war so fett, dass er nicht laufen konnte. Es kostete mich und den Fahrer all unsere Kraft, ihn die Treppe herunterzutragen und ihn in mein Auto zu setzen. Als er im Auto saß, drehte er sich zu mir und sagte, ich bin erledigt. Er sagte, man gab mir 3 Monate zu leben, also werde ich alles tun, was du mir sagst. Das war also mein erster Gast. Ich nahm ihn mit nach Hause. Meine erste Frau war Krankenschwester. Sie sah ihn an und sagte zu mir, du kommst ins Gefängnis. Sie sagte, dieser Mann wird sterben und du hast keine Qualifikationen und so weiter. Natürlich sagte ich zu ihr, ich kann diese Negativität nicht hören. Ich glaube, dass Gott uns hier helfen wird. So, ohne eine lange, ausführliche Geschichte zu erzählen, der Mann wurde gesund und lebte weitere 12 Jahre. Er war 68 Jahre alt, als er noch 3 Monate zu leben hatte. Er starb im Jahr 2000, im Alter von 80 Jahren. Er lebte noch 12 Jahre. Ich wusste also, dass es klappt.
Wie viel Zeit hat er mit dir verbracht?
Nun, es war interessant. Damals verlangten wir $400 pro Woche. Also kam er jede Woche. Zuerst buchte er nur eine Woche, dann sagte er, ich bleibe noch eine und noch eine Woche und dann noch eine Woche. Er war riesig und ich ließ ihn immer in der Sonne liegen. Ich sorgte dafür, dass er sich an einem privaten Ort jeden Tag ausziehen musste, damit die Sonne jeden Körperteil bestrahlen konnte. Ich überzeugte ihn davon, dass er laufen sollte, aber er konnte nicht gehen. Aber ich half ihm. Auch wenn er nur einen Schritt machte, sagte ich, wenn du einen Schritt machst, ist es okay und morgen kannst du dann zwei Schritte machen. Ich gab ihm einen kleinen Stuhl. Dann sah man ihn. In einer Stunde war er hier. Eine weitere Stunde später war er schon 20 Meter weiter. Natürlich bekam er Behandlungen. Wir gaben ihm gutes Essen und reinigten seinen Darm. Wir gaben ihm ein sehr starkes Abführmittel, um seinen Darm zu reinigen, denn er hatte nur einmal die Woche Stuhlgang, wenn überhaupt, und der war wie Zement. Er hatte schreckliche Probleme in diesem Bereich. Er hatte einen schrecklichen Ausschlag und aus seinem Bauch wuchs ein Tumor und sein Herz war im Versagen. Nach den Kriterien, die ihm von der Schulmedizin vorgegeben wurden, stand er kurz vor dem Tod. Aber er ist nicht gestorben. Nein, er ist überhaupt nicht gestorben. Er lebte noch 12 Jahre weiter, weil er die Gesundheitsbotschaft annahm und wurde ein Adventist.
Alle Ehre dem Herrn. Das klingt, als wäre es ein Vollzeitjob. Hattest du nebenbei noch einen anderen Job oder hast du das in Vollzeit gemacht?
Ich gab alles auf, um das tun zu können. Und ich hatte einen Obstladen in der Stadt, in dem ich Obst und Gemüse und gesunde Lebensmittel verkaufte. Ich glaube, ich hatte noch jemanden, der mir dabei half. Nein, ich habe mich mit Leib und Seele dafür eingesetzt, denn das war meine Vision. $400 pro Woche konnte uns unterhalten. Wir lebten sehr sparsam. Für australische Verhältnisse waren wir sehr arm. Ich meine, es gab noch viel ärmere Menschen auf der Welt, aber wir konnten mit diesem kleinen Betrag überleben. Außerdem arbeitete meine Frau manchmal noch als Krankenschwester im Krankenhaus, was uns ebenfalls half, unser Einkommen aufzubessern. Aber weißt du, egal ob man arm oder reich ist, Gott kann, ja, unsere Bedürfnisse stillen. Darüber habe ich mir nie Sorgen gemacht, denn ich wusste, dass ich mich auf Gottes Werk eingelassen habe. Dabei war die finanzielle Seite für mich nicht von Bedeutung. Darüber machte ich mir überhaupt keine Gedanken. Ich wusste, dass es Gottes Verantwortung war, wenn ich sein Werk tat. Ich würde mich anstrengen. Ich mag Geschäftliches. Ich war schon immer ein Mensch, der zum Geschäftlichen neigt. Aber ich war dabei. Mein Vater sagte mir eines Tages, er sei verzweifelt. Er war ein Geschäftsmann. Er sagte, du wirfst dein Leben weg mit dieser ganzen Religion und dieser Gesundheit. Er sagte, du könntest in unserer Familie sehr wohlhabend sein. Er war sehr enttäuscht und ich sagte zu ihm, aber Papa, ich bin sehr glücklich. Und das war alles, was ich sagen konnte.
Weißt du, ein Diener Gottes muss einfach nur treu sein.
Genau.
Und wenn ich dich frage, was war die wichtigste Zutat für den Erfolg? Also wenn ich dich heute fragen würde, was würdest du darauf antworten?
Das Wichtigste für den Erfolg in der Arbeit des Herrn ist eine lebendige Verbindung zu Gott und nach seinem Leitfaden zu arbeiten. Wir leben in einer sehr einzigartigen Zeit. Wir haben eine Fülle von Schriften vom Geist der Weissagung, wo beschrieben wird, wie wir physisch und geistig leben sollen, wo wir uns aufhalten und wie wir erziehen sollten. Alles wurde beschrieben. Wir haben einen Leitfaden für alles. Wenn wir uns also daran halten und immer bereit sind, etwas zu lernen, auf Gott zu vertrauen und zu beten, ist das Wichtigste, was alles andere übertrifft. Man muss auch einen gewissen Geschäftssinn haben, wenn man eine solche Einrichtung leiten will. Auch das ist wichtig. Nun, ich denke, wenn man rein spirituell ist, keinen Geschäftssinn hat oder ein bisschen faul ist, dann wird es nicht funktionieren. Wenn man ein Geschäftsmann ist und hart arbeitet, aber den Geist nicht hat, dann wird es nicht funktionieren. Man kann ein Unternehmen gründen, aber keins, das Gottes Werk entspricht.
Mhm. Wie viele Jahre warst du auf dem Grundstück dieser alten Zinnmine?
Wir waren ungefähr anderthalb Jahre lang auf der Zinnmine. Aber der Typ, der mein Haus niedergebrannt hat, ich bin hier in Deutschland, aber er war ein australischer Nazi. Und weil ich den Sabbat hielt, sagte er, ich sei ein Jude. Er hatte also eine besondere Abneigung gegen mich und brannte deshalb mein Haus ab. Aber dann sagte er, dass er mich umbringen wollte. Wir leben da ein bisschen wie im Wilden Westen. Also ging ich zur Polizei und sagte, er hat mein Haus niedergebrannt, er will mich umbringen. Sie sagte, du musst dich nur bewaffnen. Und sie rieten mir, ihn zu erschießen, wenn es zu viel wird. Ich würde keinen Ärger bekommen. Aber ich dachte mir, naja, ich bin nicht wirklich bereit, auf ihn zu schießen. Da wurde mir klar, dass ich nach dem damaligen Gesetz nicht wirklich geschützt war. Und irgendwann wurde es meiner Frau zu viel und sie verließ mich. Das war dann wirklich das Ende der Sache, weil mir klar wurde, dass ich eine Verantwortung habe. Ich muss mich um meine Kinder kümmern. Das sind also einige der Hindernisse, die es gibt. Satan ist da, um uns an jeder Stelle zu entmutigen. Aber ich habe mich nicht ermutigen lassen. Ich war zwar entmutigt, aber ich war nicht völlig am Ende. Ich glaube immer noch an meinen Auftrag. Aber ich musste mir eine Auszeit nehmen, um meine Familie zu heilen. Also nahm ich etwa 6 Monate Auszeit und zog um. Wir gingen nach Amerika, reisten herum und besuchten eine Menge Einrichtungen. Ich versöhnte mich mit meiner Frau. Wir nahmen die Kinder mit. Ich wollte sehen, wie andere Einrichtungen funktionieren, denn ich war immer noch überzeugt, dass ich diese Arbeit tun musste. Gott hat es mir ins Herz gelegt. Mhm. Und ich muss dir eine kleine Geschichte erzählen. Als ich aus Amerika zurückkam, ich kannte einen Mann, ebenfalls Adventist, der in einem anderen Teil Australiens ein kleines Gesundheitszentrum leitete, ähnlich wie ich. Als ich also allein zurückkam, weil ich meine Familie zuerst nach Hause geschickt hatte, wir mussten unsere wenigen angesammelten Besitztümer verkaufen, wie zum Beispiel unser Auto und so weiter. Er war am Flughafen und winkte mir zu. Sein Name ist Gary Martin und ich sagte, oh Gary, was machst du denn hier? Bist du wegen Leuten hier oder wen triffst du oder gehst du irgendwo hin? Er sagte, ich warte auf dich. Und ich sagte, wieso wartest du auf mich? Keiner wusste, dass ich in diesem Flugzeug bin. Ich bin einfach spontan in Los Angeles in das erste Flugzeug gesprungen und bin in Sydney gelandet. Er sagte, nein, nein.
Ihr hattet nicht mal einen Termin?
Ich hatte keinen Termin. Er sagte, vor 5 Nächten, es war in der Nacht, als ob eine Stimme zu mir gesprochen hätte. Sie sagte, du musst zum Flughafen von Sydney gehen. Dort kommt ein Flugzeug aus Amerika an. Michael O'Neill wird in dem Flugzeug sitzen und dir helfen, ein Gesundheitszentrum an einem neuen Ort zu gründen. Er sagte, dass er 3 Nächte nicht schlafen konnte. Eine Stimme drängte ihn, du musst zum Flughafen von Sydney gehen und diesen Flug abfangen. Schließlich stieg er ins Flugzeug und flog von Sunshine Coast herunter. Das sind ungefähr 1200 Kilometer oder so. Er sagte, ich habe hier auf dem Flughafen geschlafen und jedes Flugzeug aus Amerika abgewartet. Und hier bist du, genau wie die Stimme es mir gesagt hat. Ich sagte, nun, Gary, das ist beeindruckend, denn ich orientiere mich gerade neu. Du weißt, dass ich Gottes Gesundheitswerk so liebe wie du. Also verbrachten wir den Tag zusammen. Er hatte bereits ein Grundstück in einem Ort namens Kinkin in Queensland gekauft. Ich sagte ihm, gut, dann kaufe ich mir ein Auto. Wir holen meine Familie ab und fuhren hin. Die Familie war froh, dass sie nicht mehr in diesen Ort zurück musste, an dem der Mann versuchte, mich umzubringen. Es war eine wunderschöne Hügellandschaft und wir starteten dort. Wir hatten kein Geld. Gary sagte mir Folgendes. Wir haben das Grundstück gekauft. Wir haben Schulden. Wir haben kein Geld. Deshalb wende ich mich an dich. Du bist sozusagen der Projektleiter. Kannst du es aufbauen? Wir werden hier Gebäude errichten. Er sagte eine Idee und ich schnappte die Vision auf. Ich sagte, ja, ich verstehe die Vision. Das ist wunderbar. Das ist alles, was Gott in mein Herz gelegt hatte. Also sage ich, nun Gary, ich habe noch ein bisschen Geld von einem Geschäft übrig, das ich damals in Amerika begonnen hatte.
Lass mich kurz zwischenfragen. Diese wunderschönen, sanften Hügel, waren das schon die Misty Mountains?
Nein, der Ort hieß Kin Kin und wir nannten ihn Living Valley Springs. Und Living Valley Springs gibt es heute noch.
Ach so, das war Gary's.
Es gehört Gary, ja. Ich glaube, wir arbeiteten dort 8 Jahre lang zusammen. Im Grunde haben wir den Ort von Anfang an aufgebaut. Wir bauten die Gemeinde, legten die Straßen an, rodeten die Hügel, legten die Gärten an, bauten die Dampfsaunen und es war eine wunderschöne Zeit. Da wir gerade über die Gründung eines Gesundheitszentrums sprechen, möchte ich etwas hinzufügen. Wir beide arbeiteten täglich von morgens bis abends. Wir ruhten am Sabbat. Wir gründeten eine kleine Gemeinde, um Menschen einzuladen. Wir waren mit Leidenschaft dabei. Wir machten uns keine Gedanken über Geld. Wir dachten nicht an Gehalt. Es ging uns nur darum, die Arbeit zu beginnen und waren glücklich, wenn wir essen und leben konnten. Gary kam aus sehr wohlhabenden Verhältnissen. Ich kam aus weniger wohlhabenden Verhältnissen. Aber ich hatte einige Grundstücke verkauft und wir steckten alles in die Sache. Wir hatten keine Bedenken, also arbeiteten wir hart. Wir haben gelesen und uns ständig getroffen, um zu überlegen, was wir tun können, wie wir vorgehen sollen, wie wir es schaffen können. Zuerst fingen wir natürlich mit einem Haus auf dem Grundstück an und entschieden, dass wir es in ein Gesundheitszentrum umbauen wollen. Also fingen wir an, Leute aufzunehmen.
Also haben Gary und du ziemlich viel Arbeit da rein investiert.
You and Gary?
Ja.
Hattet ihr denn auch Hilfe?
Wir hatten ein paar sehr, sehr treue Leute, die sich uns angeschlossen haben. Wir hatten einen deutschen Mann. Sein Name war Gerhard Rauenbusch. Und er kam und schloss sich uns an. Ein sehr engagierter Mann. Er war ein toller Typ, er und seine Frau Luisa. Wir hatten ein paar Singles, die zu uns kamen und sich uns anschlossen. Und natürlich gab es damals wenig oder gar keinen Lohn. Irgendwann begannen wir, jedem einen Lohn zu zahlen, denn wir hatten ja Autos zu unterhalten und das Leben.
Das wäre auch meine nächste Frage. Man braucht ja meistens etwas Startkapital.
Ja, das ist richtig. Und wir haben Gottes Hilfe erlebt. Leute kamen und gaben uns Geld und sagten, sie hätten den Eindruck, dass sie uns bei unserem Projekt helfen sollten. Das war sehr motivierend. Ich bin ein großer Freund der selbstunterhaltenden Arbeit. Dass diese Einrichtungen nicht auf Spenden angewiesen sind. Sie sollen sich selbst tragen. Dafür habe ich mich immer eingesetzt. Aber ich kann dir sagen, dass es in unserer Anfangszeit sehr, sehr wertvoll war, wenn Gott Menschen aufs Herz legte, uns etwas zu geben.
Du hast also 8 Jahre mit Gary zusammengearbeitet.
Ich habe 8 Jahre lang mit Gary zusammengearbeitet, ja. In dieser Zeit gab es weitere Hindernisse. Meine Frau verließ mich schließlich wegen einem anderen Mann und so war ich einige Jahre lang Single. 3 oder 4 Jahre lang. Ich hatte die Kinder. Das war Teil der Abmachung. Also arbeitete ich. Ich war immer noch der Geschäftsführer und der Projektleiter des Betriebs. Ich unterrichtete meine Kinder zu Hause. Es war also ein sehr arbeitsreiches Leben, aber ich gab nie auf, weil ich wusste, dass dies eine wichtige Arbeit war. Also habe ich meine Kinder in diesem Umfeld erzogen und wir haben hart gearbeitet. Die Kinder arbeiteten schon sehr früh mit. Wir führten ein sehr diszipliniertes Haus. Sie hatten Spaß an der Arbeit. Meine Tochter arbeitete im Büro, mein Sohn arbeitete von klein auf im Garten mit. Meine Kinder waren nie kleine Faulenzer, die verwöhnt und verhätschelt werden mussten. Sie mussten arbeiten. Sie mussten ihren Beitrag leisten. Ja, bitte.
Du hast gesagt, dass du dort gearbeitet hast. Deine Kinder haben dort gearbeitet. Welche medizinischen Qualifikationen braucht man, um in einem Gesundheitszentrum zu arbeiten?
Nun, das ist interessant. Keiner hat eine medizinische Ausbildung. Wir hatten nur eine Vision. Aber wir boten auch keine gefährlichen medizinischen Behandlungen an. Wir boten Lebensstilbehandlungen an, damit die Menschen gesund werden konnten. Wenn man die Uhr bis in die 1990er zurückdreht, denn das ist die Zeit, in der ich mich in der Geschichte befinde, gab es in Australien keine wirklichen Widerstände gegen Naturheilkunde. Es gab zwar Organisationen, die Ärzte und medizinische Verfahren regulierten, weil es sich um eine gefährliche Operation handelte, die schiefgehen konnte, aber es ging auch um Medikamente, die gefährlich waren. Ellen White sagte, dass Medikamente niemals heilen und so weiter. Damit hatten wir es nicht zu tun. Wir haben es mit Veränderungen im Lebensstil zu tun. Und es war eine völlig unregulierte Branche. Also gab es damals keine rechtlichen Hindernisse für das, was wir taten. Ich muss sagen, dass sich das in der heutigen Zeit geändert hat. Denn jetzt wird versucht, die Naturheilkunde unter die gleichen strengen Vorschriften zu stellen wie die Schulmedizin. Aber es ist immer noch nicht so streng. Beantwortet das die Frage?
Aha. Du hast also in den 8 Jahren, in denen du mit Gary zusammengearbeitet hast, einige Erfahrungen gesammelt?
Ja. Ja, wir haben eine Menge Erfahrungen gemacht. Menschen kamen und sie wurden gesund. Es war eine aufregende Zeit. Wir waren jung, wir waren begeistert, wir waren zuversichtlich, dass wir den Willen des Herrn taten. Helfer kamen. Ich möchte an dieser Stelle hinzufügen, dass viele Leute kamen. Aber auch wenn ich und Gary, der ein sehr guter Geschäftsmann war, Leiter waren, kamen viele Leute, die nicht führen konnten. Aber ihr Herz steckte auch in der Arbeit. Es könnte ein Massagetherapeut sein. Es könnte jemand sein, der den Rasen mäht, das Anwesen pflegt und unsere Gärten pflegt. Es könnte jemand sein, der die Gebäude putzen will. Aber wir zählten jeden als ein wichtiges Rädchen in dieser Maschine, die Gottes Werk ist. Wenn ein Rädchen fehlt, dann klappert etwas. Etwas stimmt nicht. Es gab keinen, wir stellen nicht ein über den anderen. Wir hatten alle unsere Aufgaben und waren am Ende alle sehr zufrieden.
Wann kam denn eigentlich die Idee in dir auf, dass du dir gesagt hast, ich werde dieses Gesundheitszentrum hier verlassen und ich werde ein eigenes Gesundheitszentrum aufbauen?
Es waren kleine Schritte. Vorhin habe ich gesagt, dass ich alleinerziehend war und 2 Kinder hatte. Etwa zu dieser Zeit beschloss ich, mir eine wissenschaftliche Formel auszudenken, um die perfekte Frau zu finden. Denn ich hatte eine schreckliche. Ich hatte schon eine Ehe, die nicht funktioniert hatte. Ich wollte das nicht noch einmal erleben. Und ich dachte mir, wenn ich eine Frau finden will, dann muss ich das wissenschaftlich angehen. Ich habe einen Prozess durchlaufen, der etwa 1 Jahr gedauert hat. Und jede Frau, die in Frage kam, habe ich analysiert und systematisch geprüft. Dabei gab es eine Frau, die sich von allen anderen unterschied. Nach all meinen Aussagen war sie diejenige, die perfekt zu mir passen würde. Und sie hieß Barbara.
Ich kenne sie.
Ja, du kennst Barbara. Irgendwie bin ich dann zu Barbara gegangen und habe ihr gesagt, ich habe das alles durchdacht und du bist die Richtige. Vielleicht weißt du, dass Barbara zu dieser Zeit eine Mutter mit vielen kleinen Kindern war. Sie war nicht in der Gesundheitsarbeit tätig. Sie arbeitete dort nur, war eine gute Mutter und unterrichtete ihre Kinder zu Hause. Ich dachte mir, ich bleibe meiner Analyse treu. Natürlich frage ich sie, ob sie mich heiraten wollte, und sie sagte ja. Wir heirateten während dieser 8 Jahre.
Analyse, das klingt so romantisch.
Nun, weißt du, gestern war unser 26. Hochzeitstag. Ich denke also, es ist gut gelaufen. Wir haben 1997 geheiratet. Und kurz nach unserer Hochzeit gab es in Australien ein Missionswerk namens Amazing Truth, das ein Grundstück im südlichen Teil Australiens besaß. Es war ein wunderschönes Grundstück mit vielen Gebäuden, die sie gebaut hatten. Und sie versuchten, ein Gesundheitszentrum zu gründen, aber es war nie erfolgreich gewesen. Sie waren nie in der Lage, es auf die Beine zu stellen. Sie hatten medizinische Fachleute dabei. Sie hatten alle möglichen Leute. Dann kamen sie im Jahr 1998 nach Living Valley Springs und sagten, wow, so etwas würden wir gerne in Melbourne haben. Sie sprachen mit Gary, dem Chef, und er sagte, ihr müsst mit Michael sprechen, denn er ist derjenige, der euch helfen kann. Also kamen sie zu mir und sprachen mich an. Wir verhandelten und dann wurde vereinbart, dass ich dorthin gehen würde. Nach 8 Jahren verließ ich das Unternehmen und sagte, ich komme zu euch und werde euch ein Gesundheitszentrum gründen. Wir zogen also dorthin und es war damals sehr interessant, weil ich jetzt seit ein paar Monaten eine Großfamilie hatte. Und ich sagte zu Barbara, okay, so wird es laufen. Wir gehen runter nach Victoria, wir werden dieses Gesundheitszentrum gründen. Also ging ich alle Kinder durch. Die Kinder waren zwischen 10 Jahren und dem späteren Teenageralter. Ich sagte, Michaela wird im Büro arbeiten. Ich glaube, sie war 11. Ich nahm mir alle Kinder vor. Julia, die 14 war, wird die Köchin sein. Jessica wird die Massagetherapie machen. Ich glaube, sie war 17. Dann die Jungs. Ich überlegte mir, welche Aufgabe sie haben sollten. Und Barbara hörte zu und sagte, okay. Sie sagte, aber du brauchst einen Gesundheitsdirektor. Und ich sagte, das wirst du sein. Sie sagte, nein. Ich sagte, doch, das wirst du. Du schaffst das schon. Also ließ ich sie einfach mit der Sache allein, um darüber nachzudenken. Und so begann Barbaras Karriere bis dahin, wo sie heute ist. Sie hat sich einfach reingehängt. Sie wusste eh schon viel. Ich hatte bereits einen kleinen Vortrag von ihr in der Gemeinde gehört und ich fand, dass es ein sehr guter Vortrag war. Ich langweilte mich schnell bei Gesundheitsvorträgen, weil sie viel schwafeln, aber sie ging systematisch vor, gab gute Argumente. Und weißt du, was sie sagte, war logisch und so wusste ich, dass sie eine Fähigkeit dazu hatte. Sie war nur zu schüchtern, aber sie war fähig. Also zogen wir dorthin. Wir gründeten das Zentrum. Innerhalb von 9 Monaten war es voll ausgelastet und auch in den 6 Jahren, die wir dort waren.
Und als du in dieses Gebiet kamst, war das schon alles aufgebaut? Also Land und Gebäude?
Das ist richtig. Alles war aufgebaut. Als ich dorthin kam, war alles leer. Das Missionswerk war menschenleer. Es gab keinen, der dort lebte. Da waren nur all diese Gebäude und ich erinnere mich, dass ich im Büro saß und ich fing an, die Korrespondenz zu lesen, um mir die Finanzen anzuschauen und dachte, ich muss wissen, wie das alles funktioniert. Es war zu seiner Zeit ein großes Missionswerk. Dann entwickelte ich einen Plan. Okay, wir machen dies, ich mache das. Und dann noch ein wichtiger Punkt, wenn man ein Gesundheitszentrum startet, oft fragen die Leute, wie fängt man an? Also dachte ich, lass mich über diesen Ort nachdenken. Was ist sein größter Vorteil? Und ich dachte mir, die Lage. Es ist weniger als eine Stunde von der Stadt entfernt. Also habe ich es überall vermarktet. Melbournes nächstgelegenes Gesundheitszentrum, weniger als eine Stunde von der Stadt entfernt. So habe ich es vermarktet. Ich sagte nicht, du wirst gesund werden. Ich habe es einfach als das nächstgelegene Gesundheitszentrum vermarktet und die Leute kamen und waren begeistert. Oh ja, wirklich, das ist nah. Es gab noch ein anderes Gesundheitszentrum, das der Gemeinde gehörte. Es hieß Warburton Health Resort. Aber die waren ein bisschen weiter weg, etwa ja, so 10 Minuten weiter als wir. Also waren wir näher dran. Irgendwann haben wir sie dann übertroffen und sie haben geschlossen und wir eroberten den gesamten Melbourne-Markt.
Aber waren alle in deiner Familie gut ausgebildet? Also als die ersten Gäste kamen, als du Werbung gemacht hast und es hieß, es gibt da ein Gesundheitszentrum, war deine Familie vorbereitet, die ersten Gesundheitsgäste aufzunehmen?
Weißt du, ich denke, das ist ein Verdienst meiner Kinder. Ich war sehr strikt und streng, was die Arbeit der Kinder angeht. Wir haben unsere Kinder nicht so verwöhnt wie heute. Die Kinder mussten ihren Eltern gegenüber gehorsam sein und hart arbeiten. Sie waren sehr glückliche, kleine Kinder, die gerne arbeiteten. Und das ist einer der Gründe, warum ich Barbara geheiratet habe. Ihre Kinder waren im Grunde genommen auf der gleichen Ebene wie wir. Wir haben beide den Geist der Weissagung gelesen. Ich habe das Buch »Wie führe ich mein Kind und ein glückliches Heim« viele Male gelesen, weil ich wusste, dass dies die Grundsätze waren, nach denen ich meine Familie führen wollte. Schon sehr früh, bevor ich ein einziges Kind hatte, gehörte ich zu einer Gemeinde in Maitland, New South Wales. Ich ging dorthin und es war eine große Gemeinde, in der es viele Familien gab. Und ich beobachtete. Ich hatte selbst keine Kinder und schaute mir alle Kinder und Familien in der Gemeinde an. Und eine Familie fiel mir besonders auf. Ihre Kinder waren gehorsam und ich dachte, das ist die Familie. Das möchte ich auch. Ich möchte auch Kinder haben, die sich nicht beschweren, nicht jammern, nicht sitzen und nein, das wollte ich nicht. Also ging ich zu der Frau und sagte, ihr habt die besten Kinder in der Gemeinde. Irgendwann werde ich auch Kinder haben. Verrat mir deine Geheimnisse. Und sie sagte, willst du das wirklich? Willst du wirklich die Wahrheit wissen? Bist du mutig genug? Und ich sagte, ja, das bin ich. Sie sagte, okay, dann sage ich dir jetzt Folgendes. Lies, wie führe ich mein Kind und ein glückliches Heim komplett durch und tu alles, was darin steht. Und sie sagte auch, lass dein Wort Autorität haben. Die Kinder müssen dir gehorchen. Sie können Gott niemals richtig anbeten, wenn sie nicht mal ihren Eltern gehorchen können. Sie müssen dir gehorchen. Und sie sagte, was auch immer es kostet. Sie legten Wert auf strenge Disziplin, aber sie hatten die glücklichsten Kinder in der Gemeinde. Sie waren einfach so entzückend. Ich sagte, es sei ein Irrtum, dass disziplinierte Kinder unglücklich seien. Es gibt auch Brutalität und das wollen wir natürlich nicht. Jedenfalls waren unsere Kinder es gewohnt, hart zu arbeiten, als wir anfingen. Und als wir ihnen sagten, was zu tun war, gaben sie alles und arbeiteten hart, um einen guten Job zu machen. Und sie waren stolz auf ihre Arbeit. Es war also eine großartige kleine Familienleistung. Und dann kamen natürlich immer mehr Leute dazu. Als die Teilnehmerzahl wuchs, fragten wir die Leute, ob sie einen Job haben wollen. Und ich war immer überzeugt, dass wir unseren Mitarbeitern auch einen angemessenen Lohn zahlen sollten, vor allem, da wir jetzt mehr Gäste hatten.
Und hat Gott deine Bemühungen gesegnet?
Gott hat das reichlich gesegnet. Ja, wir haben dort wunderbare Erfahrungen gemacht. Gesundheitlich, auf jeden Fall. Geistlich, ja. Wir haben viele Freunde gewonnen. Es war gut für unsere Kinder. Wir waren 6 Jahre lang dort. Am Ende der 6 Jahre arbeitete ich für Amazing Truth. Ich wollte Amazing Discoveries sagen. Ich arbeitete für Amazing Truth.
Du bist hier immer willkommen.
Jedenfalls hatte Amazing Truth mehrere Vorstandsmitglieder. Und ich fand es etwas schwierig, weil viele von ihnen nicht verstanden, was wir taten. Und sie wollten... Ja, es war sehr schwierig. Ich hatte zuvor mit Gary Martin zusammengearbeitet und obwohl er der Chef war, war ich ganz zufrieden, unter jemandem zu arbeiten, von dem ich das Gefühl hatte, dass er sich mit mir verbunden fühlte, mich verstand und meine Vision teilte. Das war also ganz in Ordnung. Aber als ich zu Amazing Truth wechselte, stellte ich fest, dass es innerhalb des Vorstands Konflikte gab und dass es oft keine klaren Linien gab, sodass ein Großteil der Zeit mit sogenannten internen Streitereien verbracht wurde. Und wir fanden das am schwierigsten, weil ich Ideen hatte. Schließlich wurde das Missionswerk übernommen und an eine andere Organisation übergeben. Remnant Herald, das war damals mit Russell Standish. Und sie brauchten unsere Dienste nicht mehr. Sie wollten es auf eine andere Weise machen. Also zogen wir um. Wir hatten bereits das Grundstück Misty Mountain gekauft und so zogen wir im Jahr 2003 um.
Aber war es dir denn möglich, in dieser Zeit etwas Geld zurückzulegen?
Es war ein sehr lukratives Missionswerk, ja, in dem dort unten. Es hat sich komplett selbst getragen. Es war völlig selbsttragend.
Und du hast gesagt, du hast etwas Neues aufgebaut. Du bist also zu den Misty Mountains gegangen.
Ja.
Und du musstest ja, wie gesagt, 180 Hektar kaufen.
Misty Mountain, das erste Misty Mountain. Ich hatte 2 Misty Mountains und das sollte ich klarstellen. Das erste Misty Mountain, das wir hatten, war 600 Hektar groß.
Okay, das ist einfach unglaublich.
Wenn wir zurück in der Geschichte gehen, erinnerst du dich, wo ich in einer kleinen, Hütte lebte und für einen Mann auf seinem Grundstück arbeitete und den Geist der Weissagung las?
Bei Kerzenlicht.
Genau. Nun, das Grundstück stand zum Verkauf. Also kaufte ich 2001 das Grundstück mit den 600 Hektar, weil ich es so sehr mochte. Dabei hatte ich eigentlich gar kein Geld. Ich kann dir erzählen, wie ich es finanziert habe. Also überlegte ich, wie ich das finanzieren kann. Ich wollte dieses Grundstück kaufen und entwickeln. Ich war der Direktor und Leiter von Amazing Truth. Ich schickte einen Newsletter an alle Leute, die ich kannte, und sagte, ich habe eine Idee für dieses neue Grundstück namens Misty Mountain. Aber ich brauche das Geld. Also erstellte ich ein Aktienregister mit 250 Aktien und verkaufte sie zu $1,000 pro Aktie. Das ist eine weitere Möglichkeit der Finanzierung, wenn man kein Geld hat. Und so haben wir das Ganze sehr, sehr sorgfältig gestaltet. Wir haben die Rechte der Käufer und auch unsere Rechte geschützt. Und in kürzester Zeit haben Leute, die an unsere Arbeit glaubten und uns unterstützten, mit ihrem eigenen Geld alle Aktien aufgekauft. Wir verkauften 250 Aktien, was uns $250,000 einbrachte, was damals eine Menge Geld war. Damit konnten wir das Grundstück kaufen und es dann entwickeln. In den nächsten Jahren kaufte ich dann systematisch alle Anteile von den anderen zurück.
So war das Werk also wirklich selbsttragend.
Genau. Das Interessanteste ist, dass die Leute zu mir sagten, wie willst du dort ein Gesundheitszentrum betreiben? Es ist einer der am schwersten zu erreichenden Orte der Welt. Es ist sehr, sehr schwierig, wenn man dort oben an einem Berg entlang fährt. Also dachte ich, oh, das ist kein Problem. Also kaufte ich Busse mit Allradantrieb und wir brachten die Leute dorthin. Und die Leute liebten es. Und wir nannten es, man vermarktete also immer das, was man hat. In Melbourne vermarktete ich, dass es Melbourne am nächsten lag. Also vermarkteten wir diesen Ort als Australiens wildestes Gesundheitszentrum. Ich sagte, wir sind wild auf Gesundheit. Komm und erlebe Gesundheit in der Wildnis. Also konzentrierten wir uns auf das Wilde und die Wildnis. Also kamen all die Leute aus Australien, die einen Gesundheitsurlaub in der Wildnis machen wollten. Und sie kamen. Und wir waren ausgebucht. Wir bauten Gebäude. Wir bauten neue Gebäude. Wir hatten ein bisschen Ärger mit den Behörden, aber schließlich haben wir das auch bewältigt. Sie meinten nämlich, dass es ein unberührtes Wildnisgebiet sei. Ich könnte hier nicht einfach weiter Gebäude bauen, das schadet natürlich der Natur. Irgendwann wollten sie uns dicht machen, aber ich habe hart durchgegriffen. Ich habe die Abgeordneten an Bord geholt, ich habe den stellvertretenden Ministerpräsidenten mit ins Boot geholt. Und ich habe ihn auf meine Seite gezogen. Er kämpfte also für uns.
Er half.
Und er zog die Behörden und andere auf seine Seite und schließlich genehmigten sie alles, was wir getan hatten.
Preis den Herrn. Wenn ich deine Geschichte höre, denke ich, dass man eine Vision braucht. Man muss den Glauben bewahren und du warst ein Mann des Gebets und du hast in dieser Zeit sehr hart gearbeitet.
Genau, ja. Ich war vor kurzem bei einem Missionswerk in Amerika. Sie sprachen darüber, dass sie Erfolg haben wollen. Er war der Leiter und sagte, aber wir wollen unsere Familien an die erste Stelle setzen. Deshalb wollen wir nur von 9 bis 5 arbeiten, denn die Familie ist wichtig. Und ich sagte, wirklich? Machst du Witze? Vergiss es einfach, vergiss es. Es ist wie dein Kind. Aber du kannst dich immer noch um deine Familie kümmern, aber integriere sie in deine Vision und beziehe deine Familie mit ein. Man kann nicht ein erfolgreiches Missionswerk leiten und nur von 9 bis 5 Uhr die Leitung übernehmen. Es ist wie ein Kind. Wenn man aufwacht, macht man sich Sorgen und wenn man ins Bett geht, denkt man an es. Und den ganzen Tag lang denkt man an sein Bestes und dann wird es klappen.
Du hast wirklich viel Einsatz gezeigt. Du hast dein Herz und dein Leben in diesen Dienst gesteckt. Gab es jemals eine Zeit des Zweifels und der Entmutigung?
Nun, natürlich gibt es die. Wir sind Menschen und jeder hat Zweifel. Ich habe in den Zeugnissen von Zeiten gelesen, in denen Schwester White viele, viele Zweifel hatte. Meist waren es die Leute, die Geschwister, die sie kritisierten und so weiter. Das ist eine natürliche, menschliche Sache. Aber ich habe im Laufe der Jahre erkannt, dass ich ziemlich belastbar bin. Ich war immer überzeugt, dass das, was wir taten, Gottes Werk war, egal was auf uns zukam. Weißt du, es ist entmutigend, wenn man seine Frau verliert und die Ehe in die Brüche geht. Das ist sehr entmutigend. Es ist entmutigend, wenn die Behörden kommen und den Betrieb schließen, was schon ein paar Mal passiert ist. Es ist entmutigend, wenn die Medien uns als Scharlatane bezeichnen und falsche Behauptungen machen. Es ist entmutigend, wenn sie meine Frau angreifen und ihr in Australien alles wegnehmen. Das ist entmutigend.
Es ist entmutigend, wenn jemand ein Haus niederbrennt und dir nach dem Leben trachtet.
Aber selbst in der Nacht, als das Haus abbrannte, konnte ich nicht verstehen, dass es passiert war. Und ich dachte, warum ist das passiert? Warum ist das passiert? Und in der Nacht wurde mir klar, Gott gab dir eine Vision und du wurdest durch dieses Haus abgelenkt. Wenn es ein Hindernis ist, nehme ich es weg. Und dann prüfte ich mich selbst. Erstens, lebe ich in Sünde? Nein. Kann Gott mich dennoch beschützen? Ja. Und deshalb ließ er es zu, dass es geschah. Als ich morgens aufwachte und aus meinem Haus ging, nicht mein Haus, sondern sogenannten Wohnwagen, es ist nur ein kleiner Wohnwagen, den man hinten ans Auto hängt, und ich hatte ihn für die Nacht gemietet. Und ich dachte, okay, ich werde nie wieder ein negatives Wort über diese Sache verlieren. Das ist Gottes Wille. Es ist das Beste, was mir je passiert ist. Und ich erinnere mich, dass eine Menge Leute, Geschwister, zu mir kamen und sagten, oh, es tut uns so leid. Das ist das Beste, was je in meinem Leben passiert ist. Und sie sagten, was? Und ich sagte, das ist das Beste, was mir je passiert ist. Ich sagte, das ist ein Neuanfang. Sie konnten es nicht verstehen. Sie sagten, aber Michael. Ich sagte, nein, 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 das ist in Ordnung, alles gut. Und ich lebe noch, es geht uns gut. Und ich weigerte mich in Selbstmitleid zu versinken. Ich dachte, nein, 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 komm schon. Was habe ich verloren? Ich habe Dinge verloren. Einfach Dinge, das war's. Alles ist ersetzbar.
Hat dieses alte Haus dir nicht auch deine Energie geraubt und deinen Fokus auf sich gezogen?
Nun, naja, das ganze Geld, es verschlingt einen. Ich arbeite, ich denke darüber nach, wie ich es... Du weißt schon, es ist eine natürliche Sache, ein schönes Zuhause zu haben. Ich will es nicht verharmlosen, aber mir wurde eine Vision gegeben. Das Haus wurde zum Hindernis und es wurde mir genommen. So konnte ich mich wieder auf das Wesentliche konzentrieren. Im Nachhinein sage ich immer noch, dass es eine sehr, sehr gute Sache war, die mir passiert ist. Eine sehr gute Sache. Ja, sehr gut.
Zu Beginn unseres Interviews hast du erzählt, dass dein Vater mit dem Weg, den du eingeschlagen hattest, nicht wirklich zufrieden war. Er sagte, dass du ein sehr wohlhabender und sogar reicher Mann sein könntest, wenn du nach deinen eigenen Vorstellungen handeln würdest. Ja, dass du es zu einer guten Familie und sogar viel Geld bringen könntest. Aber du hast dich dazu entschieden, ein Gesundheitszentrum aufzubauen. Wenn du nun auf die letzten 35 Jahre zurückblickst, würdest du sagen, dass du ein erfülltes Leben hattest?
Ich könnte mir nichts Erfüllenderes vorstellen. Es ist ein wunderbares Leben, Menschen zu helfen und die Freude, die man dabei empfindet, im Einklang mit Gottes Willen zu sehen. Menschen einen Ort zu bieten, an dem sie arbeiten können und ihren Wunsch, für Gott zu arbeiten, erfüllen zu können. Nein, es war sehr gut, sehr, sehr erfüllend. Ich bereue es nicht im Geringsten. Und das Interessante ist, dass wir festgestellt haben, dass wir, ohne es zu versuchen, denn meistens haben wir von der Hand in den Mund gelebt, ein gewisses Maß an finanzieller Sicherheit erreicht haben, das ich nie erwartet hätte. Ich dachte immer, dass ich arm sterben würde. Gott ist erstaunlich. Das ist er. Er ist wunderbar, wie er das gemacht hat.
Immerhin konntest du sogar alle Anteile der Leute zurückkaufen,
ja,
die dir anfangs geholfen hatten, das Ganze aufzubauen.
Ja.
Und dazu ist ja auch das erste Misty Mountains Gesundheitszentrum nicht das jetzige.
Nein, das stimmt. Der Weg dorthin war so schwierig. Ich dachte, wie soll ich die Leute überhaupt hierher bekommen? Die Leute beschweren sich über den Weg, also fing ich an, Hubschrauber zu chartern. Und nach einer Weile dachte ich, oh, ich zahle so viel Geld für das Chartern von Hubschraubern, also kaufte ich einen eigenen Hubschrauber und lernte ihn zu fliegen. Aber es war immer noch schwierig. Die Behörden sagten mir, dass ich nicht mehr bauen darf. Wir hatten eine hohe Nachfrage. Zu dieser Zeit stand ein Internat für Aborigine-Kinder etwa eine Stunde entfernt zum Verkauf.
Es hatte nach vielen, vielen Jahrzehnten seinen Betrieb eingestellt. Ich sah es mir an und dachte, das wäre ein perfektes Gesundheitszentrum. Also ging ich zur Bank. Ich hatte kein Geld. Wir machten ihnen einen Vorschlag. Sie sagten mir, wie viel Geld sie mir maximal leihen würden. Und wir machten ein Angebot und kauften den gesamten Campus mit Häusern, Büros, einer Gemeinde, einem medizinischen Zentrum und allem drum und dran. 17 Gebäude auf 180 Hektar. Und das ist das heutige Misty Mountain. Das ist das heutige Grundstück. Ich habe es 2010 gekauft. Barbara und ich haben es gekauft. Das sind also 13 Jahre.
Und ich bin mir sicher, dass du dort vielen Menschen mit den Behandlungen helfen konntest.
Genau, wir können mehr Leute aufnehmen. Der Weg dorthin ist viel einfacher. Wir brauchen keinen Hubschrauber. Wir haben ihn inzwischen verkauft, um das Geld wieder in die Anlage zu stecken. Wir bemühen uns also, die Anlage immer schöner zu machen. Und das ist der Ort, an dem wir derzeit arbeiten. Ja.
Und es ist ja auch so, dass ihr nicht nur Gesundheitsbehandlung anbietet, sondern auch die Botschaft der Hoffnung weitergibt.
Absolut, absolut. Wir beginnen unsere Programme immer sonntags und beenden sie am darauffolgenden Sonntag. Das ist bewusst so. Wir wissen, dass wir sie am Sonntag willkommen heißen. Es ist der erste Tag der Woche. Und dann geben wir ihnen eine schöne Mahlzeit und begleiten sie bei der Saftkur. Wir pflegen sie und wir merken, wie sie auftauen. Sie kommen manchmal etwas distanziert und steif zu uns und fragen sich, ob sie hier richtig sind. Sie gehören nämlich nicht zu unserem Glauben. Adventisten sind nicht unsere Zielgruppe. Wir werben in der Öffentlichkeit, aber am Mittwoch, Donnerstag und Freitag haben sie sich völlig verändert. Sie sind lockerer geworden. Sie sind an uns interessiert. Sie interessieren sich für unseren Glauben. Am Freitagabend findet immer ein Gottesdienst statt. Wir laden sie ein. Es ist eine Einladung. Es kommen immer fast alle. Wenn ich zu Hause bin, leite ich den Gottesdienst oft und sehe die Leute weinen. Wir singen. Wir lesen aus der Bibel vor. Unsere Mitarbeiter tragen Musikstücke vor. Ich fragte eine Frau, die unseren Glauben angenommen hat, was hat dich verändert? Der Freitagabend, sagte sie. So etwas habe ich in meinem Leben noch nie erlebt. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, die keine religiöse Erziehung hatte. Sie war jung, in ihren 30ern, und sagte, das hat mein Leben verändert. Ich sagte, wunderbar.
Wie schaffst du es eigentlich, diese Leute einzuladen? Ich meine, in Europa und vor allem in Deutschland haben wir manchmal wirklich Probleme. Ich denke, in Australien ist es wohl genauso.
Ja.
Wir haben Schwierigkeiten, die Menschen zu erreichen, denen wir mit der Gesundheitsbotschaft und dem Evangelium wirklich helfen können. Aber es ist schwierig, sie in unsere Gesundheitszentren einzuladen.
Es gibt viele Menschen in unserer Gesellschaft, die gesund werden wollen. Sie sind an Gesundheitszentren interessiert. In Australien und auf der ganzen Welt gibt es viele davon. Also müssen wir dafür sorgen, dass unsere besser sind, dass wir sehr, sehr gut sind. Man muss ein Qualitätsprodukt haben. Und keine Kompromisse eingehen. Man muss ein Qualitätsprodukt haben. Wenn die Leute dorthin kommen, wollen sie nicht, dass ihnen jemand einen Vortrag über Gott hält. Sie kommen mit einem Ziel. Sie geben uns eine beträchtliche Summe Geld mit dem Ziel, gesund zu werden. Und wir haben diese Pflicht, diese Erwartung zu erfüllen und sie gesund zu machen. Der Nebeneffekt ist, wenn wir unsere Arbeit gut machen, wenn wir mit Herz und Seele dabei sind, von der Reinigungskraft bis zum Manager und allen anderen, den Massagetherapeuten, wird es die Herzen der Menschen verändern und sie werden empfänglicher für das, was wir zu sagen haben. Wenn ich zu Hause bin, halte ich am letzten Tag immer eine Präsentation oder ich beauftrage jemanden anders damit. Und wir erzählen allen, dass dieses unser Lehrbuch ist. Das heißt, der Weg zur Gesundheit. Ich zitiere es ständig. Wir wollen, dass ihr das habt. Sie fallen fast um den Hals. Oh, danke, danke. Wir sagen, dieses Buch hier ist unsere Grundlage. Es ist Barbaras Fachbuch. Es ist meins und es ist, als hätten wir ihnen Gold geschenkt. Wir behandeln sie gut und wir wissen nie, was dabei herauskommt. Ich war in einem anderen Bundesstaat und traf auf einer politischen Versammlung eine Frau. Sie sagte zu mir, erinnerst du dich an mich? Ich sagte, nein. Und sie erzählte mir, wo sie herkommt. Sie sagte, ich war in Misty Mountain. Ich sagte, oh, wie geht es dir? Sie sagte, ich wollte dir nur sagen, dass ich jetzt 7. Tags-Adventistin bin. Diese Erfahrung hat mein Leben verändert. Und sie sagte,
Ich habe es dir nie wirklich gesagt, aber dort war es. Da habe ich erkannt, dass ich nicht weiß, wohin all diese Menschen gehen. Aber Gott weiß, wohin sie gehen. Und wenn wir die Saat säen und ein Fundament legen, indem wir ihnen bei ihrer Gesundheit helfen, dann wird das Früchte tragen. Es wird Früchte tragen. Vielleicht nicht sofort, aber irgendwann. Die Bücher bleiben in ihrem Regal. Wir kennen das Zitat, irgendwann werden sie gelesen. Wir haben in unserer Kapelle Vorräte vom Schatten zum Licht, Sieg der Liebe, der rettende Weg, die alle kostenlos erhältlich sind, und wir sehen, wie die Leute dort reinkommen und wir sagen, das ist ein tolles Buch, das hat mein Leben verändert. Oh, danke, genau das will ich, nimm es, es ist gratis.
Es ist schön zu hören. Weißt du, ich glaube, es gibt viele Menschen, die sehr motiviert sind, im Weinberg des Herrn zu arbeiten. Vielleicht so, wie du es mit deinem Gesundheitszentrum machst. Wenn ich jetzt zusammenfassen würde, was wir bisher besprochen haben, dann denke ich, du sagst, dass man zunächst eine Vision haben muss.
Ja.
Und die hattest du am Anfang in deinem Wohnwagen.
Ja.
Du hattest diese Vision und du hast dann mehrere Bücher von Ellen White gelesen, stimmt's?
Ich habe sie alle gelesen.
Du lasst sie alle? Nun, was war das Nächste? Du hast gebetet und du hast sehr hart gearbeitet.
Ja, das stimmt. Ja. Ich habe mich einfach auf diese Vision konzentriert und nach Möglichkeiten gesucht und sie genutzt. Also vorangehen. Als zum Beispiel mein Haus abgebrannt war, gaben wir eine Anzeige auf und Gott fand diesen Ort, diese Mine für $10 die Woche. Und dieser Typ bezahlte mich. Wenn ich zurückblicke, war es alles ein Wunder. Damals dachte ich, danke Herr. Weißt du, ich hatte jetzt ein Einkommen und konnte meine Vision verwirklichen. Und ich wurde von diesem reichen Landbesitzer bezahlt, der sich sehr darüber freute, dass sein Besitz in Ordnung gebracht wurde. Viele Leute wenden sich an mich, um Ratschläge zu bekommen. Und ich helfe ihnen gerne. In den vergangenen Jahren haben wir sogar neue Gesundheitszentren beraten. Nächstes Jahr werde ich auf die Philippinen reisen, wo eine Gruppe von Adventisten ein Zentrum gründen will. Sie kamen nach Misty Mountain und sagten, wow. Also sagte ich, ich komme rüber, bleibe eine Woche bei euch und gebe euch Ratschläge, was ich für einen guten Plan halte. Das habe ich mit Eden Valley in Colorado in den USA gemacht. Wir haben es mit Living Springs in Alabama in den USA gemacht. Ich bin zu ihnen gereist und habe ihnen persönlich geraten, was sie tun sollen. Und sie haben das meiste davon angenommen, was sich wirklich positiv auf ihr Missionswerk ausgewirkt hat.
Ich höre gerne die Geschichten, wie Gott in deinem Leben, ja, und in dem Leben deiner Frau gehandelt hat. Und wie ihr zum Segen für viele Menschen geworden seid. Und selbst heute ist die Arbeit noch nicht vorbei. Ihr geht immer noch vorwärts. Ihr habt zwar immer noch zu kämpfen, aber Gott segnet diesen Dienst. Und weißt du, das freut mich.
Nun, es ist eine Ehre. Für Gottes Werk zu leiden ist nichts. Es ist kein Verdienst. Es ist ein Privileg. Ich achte es als Freude, wie Paulus sagt, zu leiden. Wir leben in einer verweichlichten Zeit und die Menschen sind im Allgemeinen ziemlich verweichlicht. Und wir müssen erkennen, dass dies nicht das Umfeld unserer Pioniere ist, nicht das Umfeld unseres Erlösers Jesu, wie er gelebt hat. Wir werden nicht einfach schwach und sagen, oh, ich hatte ein kleines Problem, ich kann nicht mehr. Wir müssen uns ein bisschen mehr anstrengen. Und wenn wir uns aufraffen und bereit sind, loszulegen und es zu tun, wird Gott uns reichlich segnen. Wir leben derzeit in einer Welt, in der man es schaffen kann. Es werden Zeiten kommen, in denen es sehr schwierig ist, und es gibt Länder, in denen es unmöglich wird. Aber in Deutschland, in Europa, in Australien und den USA können wir es immer noch schaffen. Ja, es ist vielleicht nicht mehr so einfach wie damals, als ich vor 40, 35 Jahren anfing, aber es ist immer noch möglich. Und wir müssen nur klug sein wie Schlangen und ohne falsch wie Tauben. Macht euch schlau und bahnt euch euren Weg.
und habe keine Angst vor Hindernissen. Ich glaube, viele von ihnen sind wie in Die Pilgerreise, wo die Löwen brüllten und es sich herausstellte, dass es nur Papierlöwen waren. Wir haben oft große Angst vor Dingen, die eigentlich Gott kann uns durchbringen. Es ist nichts Unüberwindbares. Wir müssen nur etwas Mut haben. Dieses Missionswerk, Amazing Discoveries, wo ihr jetzt seid, hat nicht mit Leichtigkeit angefangen. Es gab eine Menge Schwierigkeiten und in jedem Geschäft, selbst in einem weltlichen, läuft nicht alles glatt. Manche investieren Herz und Seele, um Geld zu verdienen. Sie opfern alles, nur um Geld zu verdienen. Aber wir sind zu höheren Berufen. Wir haben ein höheres Ziel und wir sollten uns nicht weniger um Gottes Werk bemühen als weltliche Menschen, die reich werden.
Amen. Und vielen, vielen Dank, Michael. Es war ein Segen für mich, dieses Interview hier mit dir zu führen. Ich habe eine Menge gelernt und ich bin jetzt ziemlich motiviert.
Sehr gut. Es sieht so aus, als ob es in Deutschland bald viele Gesundheitszentren geben wird.
Da freuen wir uns drauf.
Vielen Dank. Es war mir eine Ehre, hier zu sein. Ich bin mit meiner lieben Frau Barbara hier und egal, was man ihr oder mir vorwirft, wir lassen uns nicht entmutigen. Wir schauen aufwärts und wir sehen, dass es hier um etwas Größeres geht. Und es ist uns eine große Ehre.
It is.
Ja, das ist es. Vielen Dank und danke auch euch, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Gottes Segen euch.